Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf. Ich bin der Podcast-Host und heute haben wir eine Roundtable-Discussion mit Frederik Hölzel und Johannes Josberger. Wir haben also das vollständige Team von AP Methods hier heute auf dem Podcast zu Gast. Beide waren auch schon mal in einzelnen Episoden hier auf dem Podcast. Freue mich riesig, dass ihr heute da seid und wir wollen dann so ein bisschen das Verhältnis zwischen Volumen und Hypertrophie heute besprechen. Sehr, sehr interessantes Thema. Da gibt es einiges an Gesprächsstoff, aber bevor wir jetzt in die Diskussion starten, wäre es, glaube ich, relativ wichtig, erstmal alle Zuhörer auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Von daher werden wir jetzt erstmal so ein paar Begrifflichkeiten definieren und was ist Trainingsvolumen überhaupt? Das ist ich denke, da stimmt ihr mir beide zu. Relativ leicht das Ganze in die Anzahl an harten Arbeitssätzen pro Muskel, pro Woche potenziell, oder damit einfach zu beschreiben. Gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie wir das Ganze so ein bisschen definieren können. Volume Load, ne? Wiederholung mal Sätze mal Gewicht wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Da sehe ich aber im Hypertrophie-Kontext vielleicht so ein paar Probleme, ne? Wenn wir uns zum Beispiel jetzt einen Arbeitssatz eben anschauen, 100 Kilo mit 3 Sätzen A10-Wiederholung, da würde dann im Prinzip die gleiche Volume Load bei rauskommen wie bei einem Arbeitssatz mit 100 Kilo, 10 Sätzen und 3 Wiederholungen. Im Hypertrophie-Kontext kann man das aber nicht so leicht gleichsetzen, einfach weil da eben auch so die Nähe zum Muskelversagen immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Ne? Wir wissen natürlich, okay, wir müssen einen Satz einfach relativ nah ans Versagen bringen, damit halt alle motorischen Einheiten rekrutiert werden. Vor allem eben auch diese großen motorischen Einheiten sind da sehr, sehr relevant. Von daher muss halt eben auch immer die Proximity to Failure, die Nähe zum Muskelversagen, irgendwo berücksichtigt werden. Und eben bei Volume Load wird natürlich auch jede Wiederholung, sage ich mal, gleich bewertet. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns die erste Wiederholung innerhalb eines Arbeitssatzes anschauen, dann gibt ihr uns im Prinzip jetzt in dem Beispiel eine Volume Load von 100 Kilo pro Wiederholung, aber es ist halt einfach nicht gleichzusetzen mit der letzten Wiederholung innerhalb eines Arbeitssatzes, wo dann halt wirklich auch eben diese großen motorischen Einheiten rekrutiert werden müssen, um halt eben die Spannung zu erzeugen. Genau, das soweit dazu. Also immer wenn wir von Trainingsvolumen sprechen, dann beziehen wir uns da eben auf die Anzahl der harten Arbeitssätze pro Muskel. Und ein weiterer Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, wo du, Frederik, auch vor kurzem einen Instagram-Post zum Beispiel zu verfasst hast, ganz wichtiges Thema, ist so diese Dosis-Wirkungsbeziehung eben zwischen Volumen und Hypertrophie. Und die scheint halt eben nicht linear zu sein. Ist vielleicht schade, ne, so für dieses Bodybuilding-Mindset, ne, weil man identifiziert sich doch sehr häufig eben einfach mit dieser harten Arbeit, mit dieser Go hard or go home Mentalität, mehr ist besser. Aber vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Überblick geben. Ne? Bringt uns mehr Arbeit wirklich immer mehr? Oder gibt es vielleicht auch einen Punkt, an dem mehr Arbeit vielleicht auch schlechtere Erfolge für uns als Hypertrophie-Athleten dann bedeutet?
Ja, Luis, danke erstmal für die Einladung, um das vielleicht nochmal aufzugreifen. Ich stimme dir grundsätzlich in allen Punkten zu. Ich denke, du hast die wichtigsten Punkte schon genannt. Und wenn man sich jetzt eben auf diese Dosis-Wirkungsbeziehung fokussiert zwischen Trainingsvolumen und muskulärer Hypertrophie, ist es eben so, dass wenn man sich die Gesamtheit der Daten anschaut, dass man eben bis zu einem gewissen Punkt von mehr Arbeit eben auch mehr profitiert, in dem Sinne, dass du eben diese Anpassungsreaktion in Form von Hypertrophie verstärkst. Irgendwann scheint es dann aber so, dass du an einen Punkt kommst, wo du zwar weiterhin Hypertrophie erzielst, aber diese Effektstärke, also dieses Ausmaß an Muskelwachstum, nicht mehr ansteigt, wenn du eben mehr Arbeit absolvierst. Heißt, du erhöhst beispielsweise in einem fiktiven Beispiel von 18 Sätzen deinen Arbeitsumfang auf 19 Sätze. Das ist natürlich ein kleiner Sprung, aber es kann in gewissen Situationen schon ausreichend sein, dass ich mich beispielsweise auf dieses Plateau bewege, wo ich zwar mehr mache, aber eben nicht mehr Stimulus herausziehe, beziehungsweise eben keine größere Anpassungsreaktion habe. Und wenn wir das Ganze dann weiter betrachten und beispielsweise davon ausgehen, dass wir den Arbeitsumfang weiterhin erhöhen, kann es eben sein, dass wir uns vielleicht länger auf diesem Plateau bewegen. Heißt, wir machen immer mehr, bekommen noch weiterhin Hypertrophie heraus. aber bekommen weiterhin keine zusätzliche Hypertrophie heraus. Und dann scheint es irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo wir uns eben nicht mehr auf diesem Plateau bewegen, sondern in eine leichte Regression. Heißt, diese Kurve nach oben bekommt einen Knick nach unten. Und hier ist eben das Wichtige zu betrachten, dieser Knick, oder zu beachten bei dieser Überlegung, dieser Knick bedeutet nicht, oder dieser absteigende Ast generell, dass ich keine Anpassungen mehr erziele. Das heißt einfach nur, dass ich weniger Anpassungen erziele als mit weniger Trainingsumfang, was für viele vielleicht nicht sofort intuitiv Sinn ergeben mag. Aber es scheint eben so, dass diese Anpassungsreaktion zwar immer noch weiterhin auftreten kann mit mehr Arbeit, auch wenn ich diese eben verkrafte, was eben auch ein wichtiger Punkt ist, wo wir vielleicht noch darauf zurückkommen werden. Aber ich nicht durchgehend eben einen Return on Investment habe, wenn ich mehr Arbeit verrichte, auch wenn ich diesen verkrafte. Und in einem extremen Szenario ist es dann irgendwann noch so, dass ich sozusagen diese X-Achse, wo diese Kurve auf diesem Diagramm letztendlich beschrieben wird, wenn ich diese X-Achse wieder berühre sozusagen, indem ich einfach noch mehr Volumen akkumuliere, ist es irgendwann so, dass ich wieder auf Null herauskomme. Heißt, es kann sein, dass ich zum Beispiel mit, sagen wir mal in einem fiktiven Beispiel, 5 Sätze akkumuliere für eine Muskelgruppe über eine Trainingswoche gesehen und daraus ergibt sich vielleicht Muskelerhalt, aber kein zusätzlicher Muskelwachstum. Das Gleiche kann allerdings auch passieren, wenn ich beispielsweise 35 Sätze akkumuliere, wo ich zwar sicherlich irgendwo eine höhere Proteinsynthese habe als mit diesen 5 Sätzen, aber ich habe auch wesentlich mehr Protein Breakdown, also es werden mehr Proteine abgebaut und diese Bilanz bewegt sich sozusagen gegen Null. Und das ist eben relativ wichtig, wenn man sich diese Beziehung zwischen Volumen und Hypertrophie ansieht. Das bedeutet auch nicht, dass das immer eine perfekte Glockenkurve ist, sondern es kann auch sein, dass du dich einfach für 5 Sätze auf einem Plateau bewegst und dann in eine Regression kommst, die relativ langanhaltend ist, in dem Sinne, dass du zum Beispiel in der Spanne von 20 bis 30 Sätzen eine gleiche Anpassungsreaktion hast, bevor du dann noch weiter in die Regression kommst. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu beachten, dass das eben, wie du auch schon angesprochen hast in deiner Einleitung, keine lineare Beziehung ist.
Sehr, sehr interessant. Ne? Oft wird ja halt eben auch immer gesagt, hey, solange du es verkraftest, passt das Ganze schon. Aber wenn wir halt irgendwo ja davon sprechen, dass wir einen gewissen Trainingsstress verkraften, dann beziehen wir da auch irgendwo immer diese Regeneration mit ein. Regeneration im sportwissenschaftlichen Kontext ist halt eben so definiert, dass deine Performance zurück auf ihren Baseline-Wert eben gehen kann. Aber ne, wie in dem Beispiel jetzt eben auch genannt, du kannst eventuell mehr Arbeit machen, davon auch regenerieren per Definition, aber vielleicht trotzdem geringere Anpassungen eben dann herausziehen. Und ja, ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass Athleten das eben auch berücksichtigen, dass ne, mehr Arbeit eben auch zu schlechteren Erfolgen führen kann und dass man sich tendenziell dann eher ne, auf dieser linken Seite dieser U-Kurve befindet, weil es ist ja nicht einfach nur so, dass du ja dann vielleicht ja nicht so viele Anpassungen aus dem Training holst, sondern du ja investierst natürlich auch mehr Regenerationskapazitäten und das wäre dann ja wirklich auch eben schlechter. Ne? Also es ist ja nicht einfach nur so, dass die Erfolge dann nicht unbedingt besser werden, sondern wie gesagt, du investierst ja auch mehr Regenerationskapazitäten und das ist, glaube ich, auch etwas, was man vielleicht nicht immer direkt so merkt, oder?
Nee, absolut. Ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt auch angesprochen, in dem Sinne, wo wir uns letztendlich befinden möchten. Du hattest linke Seite der U-Kurve angesprochen. Ich glaube, du meintest die rechte Seite, je nachdem natürlich, von wo man drauf schaut. Die rechte Seite ist eben die, wo du eben diese Regression hast und letztendlich wollen wir uns, genau, du hast genau das Richtige angesprochen. Ich glaube, nur ein Wortdreher gehabt. Und wir wollen uns ja letztendlich auf diesem aufsteigenden Ast befinden, richtig, weil wir auf diesem aufsteigenden Ast natürlich auch die größte Effizienz haben. Heißt, für das, was wir investieren, bekommen wir auch den größten Ertrag. Den gleichen Ertrag bekommen wir vielleicht auch mit 5 Sätzen mehr, aber es kann auch sein, dass wir eben einfach 5 Sätze mehr akkumulieren müssen, ohne zusätzlichen Ertrag zu bekommen. Und das hat natürlich auch Implikationen für die allgemeine Kontinuität, die ich gewährleisten kann, weil es natürlich sein kann, dass ich, wie gesagt, mit mehr Arbeit immer noch gute Anpassungen erziele, aber vielleicht einfach mehr mache, als ich müsste und dadurch unter Umständen natürlich auch mein Verletzungsrisiko erhöhe. Und somit vielleicht kurze Phasen integrieren kann, wo ich sehr hohe Umfänge absolviere, aber diese Langfristigkeit nicht wirklich gegeben ist. Und um das letztendlich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich Kontinuität habe, möchte ich mich tendenziell auf diesem aufsteigenden Ast bewegen.
Sehr, sehr interessant. Cool. Ein weiteres Konzept, was man auf jeden Fall eben auch bedenken muss oder was wir jetzt erstmal definieren wollen, ist vielleicht auch dieses Progressive Overload Trainingsprinzip. Wir können uns jetzt vielleicht auch erstmal da einfach nur auf diesen Overload Threshold, sag ich mal, beziehen. Johannes, vielleicht kannst du Trainingsprinzip einfach mal kurz definieren. Wann setzen wir einen Overload im Training und was erzeugt dieser Overload? Also was ist das überhaupt? Das ist vielleicht auch gar nicht so greifbar für die Leute. Die haben vielleicht immer nur im Kopf, okay, ich muss hart trainieren und über die Zeit härter trainieren. Läuft es auch darauf hinaus, aber vielleicht kannst du uns da nochmal so ein paar mehr Insights zu geben zu dem Trainingsprinzip.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich denke ich, sollte man erstmal so ein bisschen den theoretischen Hintergrund klären. Man sollte nämlich grundsätzlich schon mal unterscheiden zwischen einmal Progression selbst. Dabei geht es tatsächlich darum, im Endeffekt die Fähigkeit, mehr Gewicht im Training zu bewegen, was ja damit einhergeht, dass du eine ansteigende Leistungsfähigkeit hast. Das umfasst natürlich noch mehrere Rahmenbedingungen. Also es geht irgendwo darum, dass du natürlich solche Faktoren auch wie Bewegungsausführung, Bewegungskontrolle, die Qualität der Bewegung an sich berücksichtigst und natürlich auch an der anderen Stelle die Trainingsintensität. Sprich, wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, dass ein gewisses Maß an Stress eben die größte neuromuskuläre Anpassung hervorruft und du dich eben im Zeitrahmen beziehungsweise nach eben der Belastung, dass du dich im Zeitfenster danach eben entsprechend an die Belastung anpasst, dann würde man ja annehmen, dass wenn du in die nächste Einheit reingehst und das gleiche Gewicht bei der gleichen Bewegung wieder auflädst, dass das Ganze bei den gleichen Wiederholungszahlen zum einen mit verringerter Auslastung verbunden ist und sich dadurch eben entsprechend leichter bewegt. Das wäre jetzt in dem Sinne eben eine Form von Progression, also dass ein Leistungszuwachs zu erkennen ist. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich diese progressive Belastungssteigerung. Da geht es jetzt wirklich darum, dass, beziehungsweise was man da verstehen muss, also man muss da ganz klar differenzieren zwischen Progression und progressiver Belastungssteigerung. Unter progressiver Belastungssteigerung ist eigentlich zu verstehen, dass du, das Arbeitsgewicht, gut, jetzt haben wir uns hier ein bisschen verrannt.
Alles gut. Ja, progressive Belastungssteigerung wäre ja wirklich etwas, was du jetzt von einem externen Standpunkt aus modifizierst, dass du halt hingehst und sagst, okay, wir erhöhen jetzt zum Beispiel die Arbeitssätze, die Nähe zum Muskelversagen oder wir machen mehr Wiederholungen oder was auch immer. Und Progression wäre dann im Prinzip ja einfach nur das Outcome im Training, was ja eher natürlich geschieht und nicht von außen modifiziert wird. So wäre
genau. Genau, also Progression ist sozusagen die Tatsache, dass eben ein Leistungsanstieg vorhanden ist in Form von höheren Wiederholungszahlen, in Form von einem zunehmenden Arbeitsgewicht. Und die progressive Belastungssteigerung zielt eigentlich auf die Manipulation der Belastungskomponenten an. Also dass du jetzt zum Beispiel entweder proaktiv oder reaktiv das Arbeitsgewicht erhöhst oder die Wiederholungszahlen im Vergleich zur Vorwoche. Was man darunter verstehen muss, ist, dass progressive Belastungssteigerung eigentlich keine Notwendigkeit jetzt zwangsläufig darstellt, um auch weitere Anpassungen, weiteren Overload im Training zu induzieren, sondern es ist eigentlich mehr als Resultat zu sehen, beziehungsweise es ist die Anpassung selbst eben an eine ausreichend starke Überlastung in den vorherigen Trainingswochen, in den vorherigen Trainingseinheiten. Genau, da liegt so der grundlegende Unterschied.
Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht uns auf diesen Overload berufen, dann ist das ja im Prinzip ein Reiz, der auf ein gewisses System wirkt, der im Endeffekt dann Adaption hervorruft. Können wir das so eventuell runterbrechen? Genau. Wäre dann im Prinzip im Training ne, ein gewisses Maß an Reiz. Und ja, wie hoch der liegt, beziehungsweise wie der sich vielleicht auch über die Zeit verändert, das ist ja im Prinzip die Frage, die wir heute auch so ein bisschen aufgreifen wollen. Denn die Datenlage, die zeigt uns natürlich relativ gut, so in welchem Bereich wir hinsichtlich Trainingsvolumen oder Trainingsstress irgendwo starten können. Ne? Haben da ja ganz gute Untersuchungen eben von Schönfeld, die halt eben zeigt, okay, so 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche, das ist ein ganz guter Startwert. Aber ja, um wie viel das Volumen über einen Mesozyklus oder eventuell auch über eine Trainingskarriere erhöht werden soll, das ist halt eben die Frage. Und eben diese Fragestellung, die jetzt halt im Raum steht, ist im Prinzip, ne, diese Schwelle für einen Overloading Stimulus, also die Reizschwelle für Adaption, wann und wie schnell passt sich diese eventuell ja nach oben an? Willst du da vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren? Hast du da ein paar Gedanken zu?
Ja, sicherlich. Also es ist natürlich grundsätzlich so, wenn man theoretisch auch darüber nachdenkt, dass natürlich mit ansteigender Trainingserfahrung irgendwo auch der Stimulus zunehmen soll. Mhm. Jetzt hast du natürlich nicht nur die Komponente Volumen, also die Anzahl an effektiven Sätzen, die manipuliert werden kann, sondern natürlich noch weitere Belastungskomponenten. Also gerade sowas wie die Intensität, die natürlich auch über einen gewissen Zeitraum gesteigert werden kann. Und ja, dementsprechend muss man da auch so ein bisschen unterscheiden.
Ich glaube, was da vielleicht wichtig ist, wenn man sich überlegt, wie sich das Ganze eben über eine Trainingskarriere verhalten kann, ist es definitiv so, dass wir auf Erfahrungswerte zurückgreifen müssen und eben für diese Frage keine Antwort durch wissenschaftliche Evidenz haben, weil wir einfach nicht wissen, wie sich diese Glockenkurve oder diese Kurve, die eben die Beziehung zwischen Volumen und Hypertrophie beschreibt, wie sich das eben im Laufe einer Trainingskarriere verändert oder wie sich das vielleicht sogar im Verlauf eines Trainingszyklus, also innerhalb einer kurzen Zeitspanne, innerhalb von ein paar Wochen und Tagen verändert, sondern wir wissen einfach nur, okay, mehr Umfang hat bis zu einem gewissen Punkt eben auch einen höheren Ertrag, aber wie sich das letztendlich unterscheidet vom ersten Trainingsjahr bis zum achten Trainingsjahr, ist natürlich die andere Frage. Ich glaube, was man schon festhalten kann, ist, dass zu Beginn einer Trainingskarriere ich quasi alles machen kann und mich davon positiv anpassen werde, solange irgendwo natürlich der Stress und die Erholung in einem angemessenen Rahmen stehen und ich dann vermutlich irgendwo so zwischen diesem Übergang vom Anfängerstadium in den Bereich des leicht Fortgeschrittenen vermutlich schon irgendwo den Bedarf habe, auch den Trainingsstress über die Satzanzahl zu manipulieren. Mhm. Wenn man sich dann die Erfahrungswerte von Leuten anschaut, die 20 Jahre plus am Eisen sind, ist es allerdings so, dass es nicht der Fall zu sein scheint, dass du tatsächlich dich von diesen durchschnittlichen 10 bis 20 Arbeitssätzen im Optimum, was wie gesagt erstmal Durchschnittswerte sind, aber wie du auch angemerkt hast, sicherlich ein guter Ausgangspunkt trotzdem, dass sich das irgendwie verdoppelt oder verdreifacht. Mhm. Ich denke, das lässt sich relativ sicher feststellen, mhm. Welche Schwankungen es nichtsdestotrotz gibt. Innerhalb von 5 bis 10 Jahren ist die andere Frage. Es wird sicherlich sehr schwer sein, auch das irgendwo wissenschaftlich festzuhalten, weil welche Trainingsintervention dauert 5 bis 10 Jahre? Die meisten dauern 8 bis maximal 24 Wochen. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Also das ist letztendlich der Ausgangspunkt, was wir wissen, beziehungsweise was wir nicht wissen und müssen davon ausgehend eben unser Training steuern, was dann auch irgendwo so diese proaktive versus reaktive Herangehensweise dann auch aufgreift, auf die wir dann wahrscheinlich noch kommen.
Ja. Johannes, irgendwas, was du da noch hinzufügen möchtest?
Also ich würde dazu ganz gerne noch sagen, dass ich jetzt basierend auf meinen eigenen Erfahrungswerten auch mit ziemlich großer Sicherheit eben sagen kann, dass das natürlich irgendwo ein theoretisches Konstrukt ist, das natürlich irgendwo besteht, aber wie Frederik eben auch gerade schon veranschaulicht hat, ist eben diese Beziehung nicht so zu verstehen, dass du jetzt, wenn du zum Beispiel 10 Jahre wirklich kontinuierlich trainierst, dass du nach diesen 10 Jahren die doppelte Anzahl an Arbeitssätzen verrichtest. Du musst dir auch vorstellen, dass du, wenn du jetzt einen Trainingsanfänger hernimmst, und der zum Beispiel 3 effektive Sätze absolviert für eine Muskelgruppe in der Trainingseinheit und du das vergleichst mit jemand, der bei derselben Bewegung ein deutlich höheres Kraftniveau hat, der schon deutlich fortgeschrittener ist und der natürlich da auch auf dem einzelnen Satz gesehen eine deutlich höhere auch Ermüdung irgendwo induzieren kann. Mhm. Also wenn du jetzt einzelne Sätze vergleichst, wenn du nur nach den Satzzahlen gehst, ja, ist das natürlich auch nicht direkt zu vergleichen. Also jemand, der einen schweren Arbeitssatz macht mit über 200 Kilo zum Beispiel in der Kniebeuge, das wird eine ganz andere Belastung induzieren, auch eine völlig andere Ermüdung, als wenn das jetzt jemand macht, der gerade eine Kniebeuge erlernt und gerade mal 60 Kilo auf den Schultern hat.
Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Und ja, was man halt auch oft immer so ein bisschen mitbekommt, ist, dass vielleicht auch ja eben dieser Faktor Trainingsvolumen oder die Anzahl der harten Arbeitssätze so ein bisschen in Isolation betrachtet wird und halt eben so Sachen wie die Bewegungsqualität, die Ansteuerung der Muskulatur und eben auch die relative Intensität manchmal so ein bisschen eben ausgelassen wird. Und ich glaube, dass ja der Trainingsfortschritt da wirklich einen immensen Einfluss drauf hat, wie du halt eben auch schon gesagt hast. Ich glaube, jemand, der halt mit dem Training anfängt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie jemand, der irgendwie versucht, einen Nagel irgendwie den Holzbalken irgendwie reinzuhauen. Der Anfänger, der hat einfach nur vielleicht so einen kleinen Löffel, während ein fortgeschrittener Athlet wirklich einen richtig fetten Hammer hat. Mhm. Ne, und der kann halt wirklich ne, mit einem Arbeitssatz einen deutlich höheren Stimulus letztendlich setzen. Und das ist letztendlich auch das, ne, worauf es eben hinausläuft. Das ist wirklich ne, dieser Stimulus, den wir ansteigen lassen wollen. Nicht unbedingt einfach nur die Menge an ja, Arbeit. Und ja, eine Frage, die ich jetzt an den Frederik stellen wollte, wie sieht das dann innerhalb eines Mesozyklus aus? Was für Variablen manipulierst du eventuell und zielst du darauf ab, den Stimulus letztendlich innerhalb von einem Mesozyklus, ich weiß jetzt nicht, ne, wie lange der jetzt bei dir im Schnitt dauert, aber es wird natürlich auch eben auch hier wieder von Athlet zu Athlet sehr, sehr unterschiedlich sein, aber welche Variablen manipulierst du und worauf ja, zieht das Ganze oder diese Modifikation der Trainingsvariablen dann im Endeffekt ab?
Mhm. Ja, um da vielleicht noch so eine gewisse Prämisse zu setzen. Ich denke, es ist grundsätzlich nicht sinnvoll, darüber zu diskutieren, ob Satzprogression oder eine Erhöhung der Satzanzahl kurzfristig sinnvoll oder kontraproduktiv ist und ob wir das grundsätzlich vermeiden sollten, sondern ich denke, es ist eher sinnvoll, irgendwo darüber zu diskutieren, in welchem Ausmaß dies stattfinden sollte, mhm. um zum einen zu gewährleisten, dass eben ein adäquater Stimulus, der zu einer positiven Anpassung führt, gewährleistet werden kann und dass ich gleichzeitig auch irgendwo messbar machen kann, was hat letztendlich dafür gesorgt, dass ich mich positiv angepasst habe oder eben nicht. Und da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich schon eine gewisse Variation der Satzanzahl habe innerhalb eines Zyklus, vor allem wenn man natürlich auch den Deload mit inkludiert. Hm. Ich denke, es ist letztendlich bei jeder Programmgestaltung, die so eine gewisse bewusste Ermüdungsreduktion beinhaltet, so oder so unumgänglich, dass du eine gewisse Variation der Satzanzahl hast, einfach weil du dadurch das Volumen natürlich so steuern kannst, dass diese Ermüdungsreaktion auftritt. Und wenn man sich dann eben die Phase danach anschaut, also wenn sozusagen ein neuer Zyklus beginnt, ist es vermutlich so, dass ich in gewisser Art und Weise schon ein Detraining erfahren habe, in dem Sinne, dass ich einfach nicht mehr so eine hohe Widerstandsfähigkeit habe gegenüber einem bestimmten Reiz und sich dementsprechend natürlich auch Muskelschäden vermutlich in einem höheren Maß ausprägen und somit diese Proteinsynthese, die ich mit einem Arbeitssatz induziere, zu einem größeren Teil als vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt im Trainingszyklus eben dafür aufgewendet wird, dass ich überhaupt wieder auf diesen Ist-Zustand zurückkomme und dass die Faser sozusagen, die Muskelzelle repariert wird. Und dementsprechend mache ich es schon ganz gerne so, dass wenn man eben nach einem Deload in einen Trainingszyklus einsteigt, dass man vielleicht eben ein geringeres Maß an Umfang fährt und das dann vielleicht über 1 bis 3 Wochen von Woche zu Woche leicht erhöht, sodass man sich eben auf einen Arbeitsumfang bewegt, den man dann eben für den restlichen Teil des Zyklus größtenteils statisch beibehält. Mhm. Einfach aus dem Grund, was ich schon am Anfang genannt hatte, da es so wesentlich leichter ist, zum Beispiel nach dem wieder darauf folgenden Deload zu bestimmen, ob dieser Umfang letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich mich positiv angepasst habe oder nicht. Weil das Problem ist, wenn ich nach dieser Phase, wo ich vielleicht so einen leichten Anstieg habe der Arbeitssätze nach einem Deload, wenn ich danach eben diese Satzanzahl bzw. den Trainingsumfang durchgehend ansteigen lasse, dass ich natürlich eine hohe Variation des Umfangs habe, wenn man die einzelnen Wochen vergleicht und ich somit nachwirkend nicht mehr wirklich bestimmen kann, was war jetzt letztendlich der Stimulus, der dazu geführt hat, dass ich mich positiv angepasst habe oder nicht. Weshalb ich ja grundsätzlich so programme, dass ich relativ lange den Umfang starte, schalte. Und was vielleicht auch interessant ist, was andere vielleicht anders machen, was auch in Ordnung ist. Aber ich halte auch beispielsweise die relative Intensität für den größten Zeitraum des Zyklus gerne statisch und lasse sozusagen von Woche zu Woche Progression in dem Sinne zu, dass im Rahmen einer sogenannten dynamischen doppelten Progression, das habe ich damals von Brian Miner übernommen, mit dem ich jetzt schon ein bisschen länger zusammenarbeite für mein eigenes Training, der das eben so aufsetzt, dass du eine fixe Satzanzahl hast, einen fixen Wiederholungsbereich und eine fixe relative Intensität, also beispielsweise 3x8 bis 12 at API 8 oder 2 Reps in Reserve, eben je nachdem, was man verwendet. Und du arbeitest dich eben immer bei dem jeweiligen Satz erstmal mit dem jeweiligen Gewicht ans obere Ende der Wiederholungsspanne. Bei gleichbleibender relativer Intensität heißt, du hast eine autoregulative Vorgehensweise, weil du eben diese Intensität auch beibehältst. Und wenn du oben angekommen bist bei dem jeweiligen Satz in der Wiederholungsspanne, erhöhst du das Gewicht in der nächsten Woche. Und so kannst du eben von Woche zu Woche schon relativ gut erkennen, ob du dich zum einen adäquat erholst und zum anderen irgendwo auch schon abschätzen kannst, ob du eine positive Anpassungen erwarten kannst oder nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise von 10 auf 20 Sätze gehen würde bei einer Muskelgruppe und gleichzeitig auch noch die API vielleicht von 6 bis 10 ansteigen lasse, kann es zwar sein, dass ich mich zu einem großen Teil in einem Bereich bewegt habe, wo ich eine positive Anpassung erkenne, allerdings weiß ich eben nicht, welches Ausmaß an Arbeit für mich letztendlich adäquat ist, um sozusagen in Anführungsstrichen den optimalen Stimulus, was das auch immer sein mag, zu induzieren. Weil es auch sein kann, dass ich mich einfach einen langen Zeitraum einfach über dem Maß bewegt habe, was eigentlich nötig ist und mich sozusagen bei einem hohen Anstieg auch vielleicht für eine gewisse Zeit auf diesem absteigenden Ast bewegt habe, was man tendenziell eher vermeiden kann, wenn man zu einem großen Teil die Variablen statisch lässt.
Definitiv. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, ne, dass man da eben schaut, dass man einfach nicht zu viele Variablen manipuliert, einfach weil dann, ja, ich sag mal, ne, diese Analyse, hat das Ganze jetzt gepasst oder nicht, einfach deutlich schwieriger wird. Du hast jetzt eben auch angesprochen, dass du nach einem Deload erstmal den Trainingsstress wieder ein bisschen runterfährst, einfach um Muskelschäden nicht allzu ausarten zu lassen. Ich weiß nicht, du lässt dann den Großteil des Zyklus, also vor allem in der späteren Phase, das Volumen recht konstant. Ich weiß nicht, Johannes, siehst du da vielleicht auch eben rationalen, vielleicht gegen Ende des Zyklus, zum Beispiel eben in der Woche vor dem Deload, das Volumen oder den Trainingsstress vielleicht nochmal zu erhöhen, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen dieses functional overreaching oder so zu gewährleisten, dass man vielleicht auch nochmal kurzfristig die Regenerationskapazitäten des Körpers vielleicht leicht übersteigt und dann in der Deload-Woche, ja, dann eben ja, noch mal ein paar Anpassungen vielleicht mitzunehmen?
Also ich sehe da grundsätzlich diverse Nachteile auch, mit dem das Ganze einhergeht. Also ich bin grundsätzlich auch ein sehr starker Befürworter davon, eigentlich einen Großteil von dem Trainingsblock, einen Großteil der Variablen wirklich statisch zu halten, dass du das Ganze wirklich wie eine Fallstudie auch betrachten kannst und auch wirklich über einen längeren Zeitraum beobachten kannst, mit einem gewissen Maß an Stress bzw. Belastung, ob das Ganze auch eben mit einem entsprechenden Anstieg der Trainingsleistung verbunden ist. Was man natürlich berücksichtigen muss, also wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und über den Block hinweg, gerade jetzt in den letzten Wochen vor dem Deload, dass du da in dieser Zeit gerade nochmal mit zusätzlichen Sätzen arbeitest, das ist natürlich auch irgendwo der Zeitpunkt, wo insgesamt vermutlich die größte akkumulierte Ermüdung vorhanden ist. Und ich sage mal, wenn du dann natürlich noch reingehst und zusätzliche Sätze integrierst, dann kann sich das meiner Ansicht nach schnell dahin bewegen, dass du eigentlich ja nicht mal wirklich was effektiv tust für den Muskelreiz, also dass der Stimulus eigentlich so nicht weiter zunimmt, sondern dass du eigentlich ab einem gewissen Punkt, dass natürlich das Verletzungsrisiko auch irgendwo ansteigt, ist natürlich dann auch wieder abhängig, wo du die Satzprogression auslegst, also bei welchen Übungen du das zum Beispiel machst. Mm. Ich würde das zum Beispiel nicht bei sowas wie Mehrgelenksübungen anwenden, einfach weil das für mein Empfinden doch irgendwo potenziell vermutlich mit einem ansteigenden Verletzungsrisiko auch verbunden ist. Auf der anderen Seite, wenn du mal einen Satz dazu nimmst bei so einer Übung wie Curls, da sehe ich persönlich eigentlich kein größeres Problem drin. Grundsätzlich denke ich, sollte man irgendwo ein Maß eigentlich an Volumen finden, was sich eigentlich unabhängig auch von Schwankungen in den äußeren Umständen eben in diesem adaptiven Bereich bewegt. Mhm. Wenn eben die Situation aufkommt, dass sich einfach über den Block hinweg Ermüdung akkumuliert und du sozusagen jetzt den Stressor noch in Form von Sätzen erhöhst, dann kann eben schnell auch die Situation entstehen, dass dadurch natürlich einfach mehr Muskelschäden entstehen, die Ermüdung einfach in höherem Maß zunimmt, während eigentlich der Stimulus für das Muskelwachstum an sich eigentlich eher liegt oder ab einem gewissen Punkt natürlich auch abnimmt. Mhm. Und gerade jetzt so vor dem Deload, also wenn du so drüber nachdenkst, macht das natürlich Sinn, dadurch, dass eine aktive Erholungsphase folgt, dass du irgendwo da auch nochmal ja, eine größere Belastung irgendwo mitnimmst. Da stellt sich halt die Frage, inwiefern das eben auch mit Vorteilen verbunden ist oder ob überhaupt irgendwelche Vorteile dabei entstehen. Eine andere Sache, die du angesprochen hast, auch mit diesem funktionalen Overreaching, da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern das für Hypertrophie überhaupt notwendig ist und ob man das für sich persönlich auch in seinem Training überhaupt anstreben sollte. Mm. Wie gesagt, weil das ist oftmals auch damit verbunden, dass man eben sehr, sehr schnell an den Punkt kommt, wo man einfach diese regenerativen Kapazitäten deutlich übersteigt und dadurch natürlich auch in gewissem Maß die Anpassung beeinträchtigt wird. Auch mit nochmal mit dieser Dosis-Wirkungsbeziehung auch von Volumen und Hypertrophie. Es ist natürlich so, dass irgendwo eine ansteigende Anzahl an Sätzen mit einer größeren Effektstärke auf das Muskelwachstum verbunden ist. Aber es ist ja nicht letztlich nur die Belastung an sich, sondern es geht ja auch darum, also man muss natürlich auch diesen Faktor Regeneration einfach mit einbeziehen. Und irgendwann kommst du halt an den Punkt, wenn du mit immer mehr Sätzen arbeitest, dass, wie Frederik auch schon veranschaulicht hat, wenn man sich eben diese Glockenkurve ansieht, dass man nicht unbedingt eine größere Belastung induziert, sondern dass ab einem gewissen Punkt einfach die Ermüdung zunimmt und einfach mehr Regenerationskapazitäten beeinträchtigt werden. Es geht ja letztlich darum, dass du sozusagen mit einer gewissen Summe an mechanischen Reizen eben die Proteinbiosynthese anregst und dass dadurch eben eine Anhäufung von kontraktilen Elementen stattfindet, im Zeitfenster nach der Trainingseinheit, wenn du dich eben erholst. Gerade wenn es eben so ist, dass die Belastung eigentlich zu hoch dosiert ist, häufst du halt ab einem gewissen Punkt einfach nur noch ein sehr hohes Ausmaß vermutlich an Muskelschäden an, das dann zwar irgendwo auch dazu führt, dass die Proteinbiosynthese auch ansteigt im Zeitfenster nach einer Trainingseinheit. Meist sind Muskelschäden aber damit verbunden, dass diese Schädigungen auf Zellebene eigentlich erstmal repariert werden, bevor es dann tatsächlich auch zu dieser Anhäufung der kontraktilen Elemente kommt. Also das, was man eigentlich bezweckt mit dem Training.
Definitiv. Ja, finde ich eine sehr, sehr interessante Ansicht, weil ich glaube, was halt bei vielen Athleten wirklich ja so im Kopf verankert ist, hey, das ist jetzt meine letzte Trainingswoche, ich habe dann halt eben diesen Deload, der danach folgt, ich push jetzt nochmal extra mehr und ja, Functional Overreaching war ja eine lange Zeit auch wirklich in aller Munde, so vor allen Dingen eben bei fortgeschrittenen Athleten, ne, schien das ja dann doch irgendwo ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein, aber es war auch irgendwie nie so wirklich greifbar, einfach weil die Definition von Regeneration wahrscheinlich einfach noch nicht ausreicht, um da genau zu sagen, okay, wir befinden uns jetzt im Functional Overreaching, weil es bezieht sich ja im Endeffekt nur auf die objektive Trainingsleistung. Und ja, meist ist auch ne, diese Maximal Force Production, Spannungserzeugung, also die Charakteristik, die vielleicht als letztes erst abfällt. Und vorher haben wir vielleicht schon eine Verringerung der Schlafqualität reduzierte Fähigkeit des Immunsystems zum Beispiel auch. Und es ist einfach gar nicht so greifbar. Wann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir wirklich functional overreachen? Weil meistens kommen dann so Störfaktoren dazu, die einen vielleicht schon vorher irgendwo darin limitieren, den Zyklus weiter fortzuführen.
Mhm. Ja, also vielleicht noch, um bei dem Punkt Overreaching zu bleiben. Mhm. Ich weiß nicht, ihr habt ja beide, glaube ich, auch Mass abonniert und da wurde auch mal vor ein paar Monaten eben eine Untersuchung besprochen, wo es eben darum ging, dass du nach einem Trainingsprotokoll, was verhältnismäßig relativ intensiv war, eben nach einem Zeitfenster, ich glaube von 10 bis 14 Tagen, eben eine Anpassungsreaktion in Form von Hypertrophie gesehen hast, was ja irgendwo dafür spricht oder in Verbindung gesetzt werden kann mit diesem Gedanken von Overreaching, dass du eben über dein Limit sozusagen gehst und anschließend nach einer Erholungsphase darüber hinaus wieder kommst. Das ist, wie gesagt, limitiert auf diese Untersuchung, die irgendwo darauf hindeutet, dass das irgendwo im Zusammenhang stehen könnte oder dass vielleicht eben ein funktionelles Overreaching tatsächlich vielleicht sogar mit Vorteilen einhergeht. Ich denke eben, der beste Gradmesser beziehungsweise der beste Orientierungspunkt, den wir letztendlich haben, um irgendwo zu bestimmen, wie wir unseren Trainingsstress steuern, vor allem bezogen jetzt auf die Satzanzahl, ist eben diese Glockenkurve. Und wenn wir uns diesen Punkt anschauen oder wie diese Kurve auch immer aussehen mag, auf jeden Fall diese Dosis-Wirkungsbeziehung, die man eben über die Gesamtheit der bisherigen Daten erkannt hat, größtenteils. Und dementsprechend ist es halt fraglich, ob es wirklich sinnvoll ist, in diesen Bereich zu gehen, wo du wirklich diminishing returns hast, beziehungsweise wo du an den Punkt kommst, wo du weniger Ertrag hast, obwohl du mehr machst, beziehungsweise sogar, wenn man diese maximal verkraftbare Dosis ansieht, wo du ja wirklich an den Punkt kommst, wo du zumindest akut keinen Leistungsanstieg hast, weil du eben genau nur so viel regenerieren kannst und nicht über diesen Punkt, den du sozusagen als Basis, als Referenzwert für Regeneration nimmst, nicht darüber hinauskommst. Und das ist ja auch das irgendwo, was ich mit Overreaching anstrebe, dass ich vielleicht sogar über diesen Punkt komme, dass ich mich eigentlich im akuten Zeitfenster nicht davon erholen kann. Und da ist es halt fraglich, wenn man sich diese Erkenntnisse anschaut, zumindest für mich. Wird sicherlich interessant, was da noch in den nächsten 5 Jahren an Untersuchungen, was da noch an Ergebnissen folgen wird. Mhm. Weil ich grundsätzlich auch denke, dass wir da in einer relativ interessanten Zeit sind, weil sich da relativ viel getan hat eigentlich in den letzten Jahren, mein Empfinden. Aber es ist, wie gesagt, für mich dann auch irgendwo fraglich, ob dieses wirkliche Überschreiten der regenerativen Möglichkeiten Sinn ergibt, um eben diese lokale Anpassung zu erzielen. Weil Overreaching ist letztendlich im Allgemeinen in der Sportwissenschaft eine systemische Erscheinung. Heißt, ich habe insgesamt einfach einen Leistungsabfall, der sich jetzt nicht unbedingt um eine Muskelgruppe handelt. Und ich habe gleichzeitig eben noch diese typischen Overreaching-Symptome, die noch kein Overreaching festmachen, weil Overreaching klar definiert ist durch diesen Leistungsabfall. Aber du hast, wie du auch schon angesprochen hattest, diese Symptomatik wie reduzierte Immunität, höheres Verletzungsrisiko, grundsätzlich geringere Schlafqualität. Und da ist dann natürlich auch die Frage, ob das unbedingt das Umfeld ist, in dem ich mich optimal anpasse, beziehungsweise wo ich diese Anpassungsreaktion maximieren kann. Weshalb ich persönlich sage, dass ich in den seltensten Fällen, ich kann in naher Vergangenheit kann ich mich an kein Szenario mehr erinnern, wo ich wirklich gesagt habe, dass wir bewusst über den Punkt gehen, dass die Person sich nicht mehr davon erholen kann und ich das beispielsweise auch über mehrere Einheiten feststellen kann, weil eine gewisse Schwankung in der Leistungsfähigkeit kann auch mitten im Zyklus auftreten, weshalb der Punkt, den Johannes angesprochen hat, auch relativ wichtig ist, dass ich mir vielleicht immer so einen kleinen Puffer zumindest lege, mich auch von der Arbeit verkraften zu erholen zu können, wenn zusätzliche äußere Reize auftreten. Und da ist es, wie gesagt, für mich einfach fraglich, ob das wirklich mit einem Vorteil einhergeht, vor allem wenn wir uns so ein kurzes Zeitfenster anschauen und das mit dem vergleichen, was vor allem für fortgeschrittene Athleten an Kontinuität nötig ist, um wirklich weiterhin Hypertrophie zu erzielen.
Absolut. Johannes, noch irgendwelche Gedanken zum Thema Overreaching?
Ja, also ich kann Frederiks Aussagen da eigentlich nur zustimmen. Man muss halt in so einem Fall auch so eine gewisse Kosten-Nutzen-Analyse betreiben. Also was auch ein wichtiger Faktor ist, eben dieser kurzfristige Zeitraum. Also ob das jetzt, man muss einfach Vor- und Nachteile sozusagen gegenüberstellen, ob jetzt diese ein, zwei zusätzlichen Sätze zum Beispiel in einer Woche, ob die eben auch entsprechend mit einem angemessenen Gegenwert verbunden sind. Und meiner Ansicht nach ist es das eigentlich in der Regel nicht.